Keine Gnade. Der True Crime Podcast. In diesem Podcast geht es um die Aufarbeitung realer Kriminalfälle. Somit enthalten sind auch die Beschreibungen von grausamen Gewalttaten an Mensch und Tier. Das Anhören erfolgt auf eigene Verantwortung. Sensiblen Menschen und Kindern wird ausdrücklich vom Hören abgeraten.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Keine Gnade, dem True Crime Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unsere heutige Episode behandelt nach langer Zeit einmal wieder einen ungelösten Fall, der uns in unser Nachbarland Frankreich führt. Wir blicken auf den mysteriösen Tod der Familie Dupont de Ligonnès, der im Jahr 2011 nicht nur Nantes, sondern die ganze französische Nation erschüttert hat. Das Familienoberhaupt Xavier Pierre-Marie Dupont de Ligonnès wurde am 9. Januar 1961 in Versailles geboren. Die Familie hat adlige Wurzeln, die auf die Herrschaftszeit Ludwig des 15. zurückgehen. Und die Familie legt somit sehr viel Wert auf einen guten Ruf und eine positive Außenwirkung. Sie waren einst sehr reich und sehr angesehen, eine Grafenfamilie. Und in unserer modernen Zeit stehen sie unter der Führung von Xaviers Vater, Graf Bernard Hubert. Der arbeitet im Luft- und Raumfahrtbereich, gründet dann seine eigene Firma und geht mit ihr pleite. Er verlässt dann seine Familie und setzt sich nach Afrika ab. Xavier bleibt dann mit seiner streng katholischen Mutter Geneviève Thérèse Maître und seiner Schwester Christine allein zurück. Er gilt als eher ruhig und zurückhaltend, aber als treuer Freund, als fleißiger Schüler, als fleißiger Student. Er will sein Studium unter allen Umständen durchziehen. Er will groß werden, reich werden, berühmt werden. Aber er muss sein Studium aufgrund der Flucht des Vaters abbrechen. Und das ist für ihn eine schreckliche Erfahrung. Allerdings ist er nie wütend auf seinen Vater. Im Gegenteil, er bewundert ihn sogar für seine mutige Entscheidung, alles hinter sich zu lassen und im Ausland ein neues Leben zu beginnen. Xavier träumt in jungen Jahren von Ruhm und Reichtum und wünscht sich nichts sehnlicher, als einmal ein großes Vermögen anhäufen zu können. In den 1980er Jahren lernt Xavier dann im Alter von 20 die 16-jährige Agnès Orangère kennen. Beide verlieben sich ineinander. Xavier entscheidet sich jedoch erst einmal, sich die Hörner abstoßen zu wollen und verbringt eine Weile im Ausland ohne Agnès. Er trennt sich von ihr, um quasi frei zu sein und machen zu können, was er möchte. Als er einige Zeit später nach Frankreich zurückkehrt und sich mit Agnès wieder zusammenfinden möchte, stellt er fest, dass sie in der Zwischenzeit von einem anderen Mann schwanger geworden ist. Entgegen den strengen Erwartungen seiner Angehörigen, die einen solchen Affront im Familienbild einfach nicht dulden wollen, führt er die Beziehung mit ihr aber trotzdem fort und er heiratet seine Jugendliebe schließlich sogar 2 Jahre später. Den kleinen Arthur zieht er wie seinen eigenen Sohn auf und erlaubt ihm sogar, den adligen Namen seiner Familie zu tragen. Er würde jedoch in einer Erbfolge nicht beachtet werden. Das ist etwas, was man sich in einer französischen Adelsfamilie absolut nicht vorstellen kann. Das gehört nicht zum guten Bild, da ist es üblich, sich noch an diese alten Vorstellungen zu halten, wie eine Familie zu sein hat. Also natürlich Vater, Mutter, Kind, das Kind erst nach der Heirat. Es gibt keine unehelichen Kinder, man nimmt auch keine fremden Kinder in die Familie an, sondern alles läuft ja gesittet ab, sage ich mal. Und dementsprechend ist das etwas, wo man sagen muss, dass Xavier hier gegen dieses Außenbild extrem verstoßen hat, was eigentlich für die ganze Familie wichtig ist. Und das ist ein interessanter Aspekt, wenn wir betrachten, wie es weitergehen wird. Gemeinsam bekommen beide im Laufe der Jahre 3 weitere Kinder. Sie bekommen den ersten gemeinsamen Sohn Thomas, der wird am 28.08.1992 geboren. Tochter Anne wird am 2.08.1994 geboren und der zweite gemeinsame Sohn Benoît wird am 29.05.1997 geboren. Die Familie gilt nach außen hin als perfekt. Während Xavier als Geschäftsmann im gastronomischen Bereich arbeitet, engagiert sich seine Frau Agnès in der katholischen Kirche und lehrt Religion an der Blanche de Castille. Das ist eine katholische Schule in Nantes. Und ihr ist es besonders wichtig, dass ihre vier Kinder den katholischen Glauben pflegen und ihn aktiv in ihren Alltag integrieren. Also beten, Teilnahme an kirchlichen Abläufen, zum Beispiel als Messdiener und der Besuch der Kirche am Sonntag. Also all das gehört in den Alltag der Kinder und es ist Pflicht. Zudem besuchen alle Kinder zunächst die teure private katholische Schule in Nantes. Arthur beginnt nach seinem Schulabschluss ein IT-Studium an einer privaten katholischen Hochschule und verdient sich nebenbei ein bisschen Geld in einer Pizzeria. Der zweitälteste Sohn Thomas erhält eine musikalische Ausbildung, ebenfalls an einer privaten Hochschule. Anne und ihr Bruder Benoit sind noch weiterhin auf der katholischen Privatschule La Perverie in Nantes. Anne ist Einserschülerin, sie ist eng mit ihrer Mutter verbunden und ebenso tief mit dem katholischen Glauben verwurzelt. Benoit ist zudem leidenschaftlicher Schlagzeugspieler. Hauptsächlich für die Erziehung der Kinder verantwortlich ist Agnès. Von ihren Kindern erwartet sie Gehorsamkeit und Leistung. Aber sie überschüttet sie auch mit Liebe und Zuneigung. Also sie ist eine absolute Familienfrau. Ihr sind ihre Kinder wichtig, sie liebt ihre Kinder. Die Ausbildung ihrer Kinder ist ihr wichtig. Es ist ihr wichtig, dass ihre Kinder, wie gesagt, den katholischen Glauben pflegen. Also dass sie alle einen geregelten Alltag, einen geregelten Ablauf und auch einen Ablauf und ein Leben voller Werte, Strukturen und Gesetze haben. Xavier ist immer adrett gekleidet, übt sich in höflicher Zurückhaltung, aber verbringt viel Zeit mit seiner Arbeit. Er muss seine Familie natürlich unterstützen, um ihr diesen Lebensstil auch ermöglichen zu können. So verlässt er dann sonntagsabends das Haus und kehrt meistens erst am späten Freitag wieder zurück. Er ist also nur an den Wochenenden zu Hause und manchmal führen ihn die Geschäfte sogar für mehrere Wochen am Stück ins Ausland, am häufigsten in die USA. Die Familie selbst hat ihren festen Wohnsitz in einem adretten Häuschen in Nantes. Sie haben zwei Labradore, vier Autos und ja, wie man sich denken kann, ist in einem Haushalt mit sechs Personen eigentlich immer etwas los. Soweit das perfekte Bild, das die Öffentlichkeit von Familie Dupont de Ligonnès hat. Aber was hinter verschlossenen Türen passiert, das dringt nur selten an die Oberfläche. Xavier ist nämlich seit Jahren unglücklich mit seinem Leben. Er liebt Agnès schon lange nicht mehr und er hat eine Affäre. Die angeblichen Geschäfte, mit denen er den teuren Lebensstil seiner Familie finanziert, laufen schlecht bis gar nicht. Xavier ist pleite. Er hat kein Einkommen mehr, die Schulden häufen sich an und sogar von seiner Geliebten sowie von seiner Mutter leiht er sich kleinere und auch höhere Geldsummen, teilweise bis zu 50.000 Euro. Die angeblichen Geschäftsreisen in die USA sind nur ein Vorwand, um nicht bei seiner Familie sein zu müssen. Er liebt seine Kinder und er zeigt seinen Kindern das auch, wenn er da ist. Aber trotzdem ist er unglücklich. Niemand weiß so wirklich, wo er sich in all den Wochen eigentlich aufhält, die er nicht zu Hause verbringt. Er ist auch seinen Freunden, seinen Familienmitgliedern und auch Verwandten, Nachbarn, Bekannten gegenüber wenig auskunftsfreudig. Er erzählt sehr wenig, er unterhält sich nicht intensiv und nicht tiefgründig. Und viele der Nachbarn denken, dass das was mit seiner adligen Herkunft zu tun hat, die standesgemäße Zurückhaltung gebietet. Aber das ist nicht der Grund. Es liegt daran, dass er verbergen möchte, wie schlecht es ihm eigentlich geht. Sowohl psychisch als auch finanziell. Er ist gescheitert, seinen Kindheitstraum von Reichtum und Wohlstand in die Tat umzusetzen. Und das ist etwas, was niemand erfahren soll. Ehefrau Agnès hat allerdings schon längst bemerkt, dass kein Geld mehr in der Kasse ist und dass ihr Mann immer mehr finanziell ins Schleudern gerät. Xavier beginnt dann erschreckende Aussagen zu tätigen, bei denen er auch davon spricht, dass er es nicht bedauern würde, wenn seine Familie tot wäre. In der Öffentlichkeit spricht er allerdings immer wieder davon, dass er nach Australien oder in die USA auswandern will. Er möchte Frankreich hinter sich lassen, ein neues Leben beginnen und nochmal von vorne anfangen. Die Familie wagt gemeinsam einen Versuch, nach Kalifornien zu gehen. Dieser Versuch auszuwandern ist allerdings aus nicht genauer bekannten Gründen gescheitert. Auch hier hat Xavier für die Vorbereitungen einiges an Geld investiert, aber das wird er jetzt nie wiedersehen. Es vergehen 10 Jahre, in denen Xavier nicht dazu in der Lage ist, den finanziellen Verlust wieder aufzuarbeiten. Doch für ihn ist es undenkbar, in irgendeinem Bereich seines Lebens auf das zu verzichten, was die Familie so lange gelebt hat. Nichts und niemand darf zu Gesicht bekommen, dass eine tief mit dem französischen Adel verwurzelte Familie pleite ist und vor allen Dingen, dass keine Rettung mehr möglich ist. Die Aussicht darauf, in Armut leben zu müssen, stürzt Xavier in eine tiefe Depression, über die er jedoch mit kaum jemandem spricht. Für die Außenwelt hält er das Bild der perfekten Familie aufrecht. Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Am 20.01.2011 stirbt schließlich Bernard Hubert Dupont de Ligonnès und Xavier erhofft sich, von seinem Vater eine Geldsumme zu erben, die ihn und seine Familie finanziell noch retten kann. Doch sehr zu seiner Enttäuschung ist bei seinem Vater kein müder Cent zu holen. Stattdessen kommt er nur mit zwei Gegenständen nach Hause, nämlich dem Siegelring seines Vaters mit dem Familienwappen und einem Kaliber 22 Gewehr. Offenbar ist der Tod seines Vaters und das fehlende Geld der Auslöser dafür, dass Xavier mit der Entwicklung und Durchführung eines Plans beginnt, den adligen Namen seiner Familie vor dem drohenden Ehrverlust zu retten. Im Laufe der nächsten Monate kündigt er nicht nur den Mietvertrag für das gemeinsame Haus in Nantes, sondern sendet auch einen Scheck an die Schule seiner beiden jüngsten Kinder, inklusive einer schriftlichen Kündigung des Schulplatzes. Angeblich, so behauptet er, müsse man wegen einer beruflichen Chance dringend nach Australien auswandern. Die Kosten für die Schule sind noch mit diesem Scheck bis zu den kommenden Ferien gedeckt. Und danach würden die Kinder nicht mehr am Unterricht teilnehmen. Am 2. Februar 2011 beantragt er einen Waffenschein für die Nutzung des Kaliber 22 Gewehrs seines Vaters. Die folgenden Abläufe gehen wir jetzt nach Datum durch, damit man einen Einblick bekommt, wie in welchem Zeitraum und in welchen Verläufen das Ganze sich abgespielt hat. Wir haben Mitte März und er schreibt sich auf dem Schießstand in Nantes ein. Den besucht er bis zum 1. April viermal. Immer mit dabei hat er das Kaliber 22 Gewehr seines Vaters und er bringt sogar seine Söhne Thomas und Benoit mit. Ein Mitarbeiter des Schießstandes wird später aussagen, dass Xavier sich ausführlich über die Nutzung eines Schalldämpfers für eben dieses Gewehr erkundigt habe. Und am 12. März kauft er nicht nur einen solchen Schalldämpfer, sondern er kauft Müllsäcke, Jutesäcke, Zement, Kalk und Schaufeln. Das, was in den folgenden Tagen passiert, kann nur anhand von Zeugenaussagen und Telefondaten rekonstruiert werden. Bereits am Freitag, den 1. April, taucht der 20-jährige Arthur nicht auf seiner Arbeitsstelle auf. Er ist sonst eigentlich sehr zuverlässig und er würde niemals, ohne ein Wort zu sagen, nicht einfach auf der Arbeit erscheinen. Für den Chef der Pizzeria erscheint das ungewöhnlich, aber nicht besorgniserregend. Am Sonntag, den 3. April, wird die 48-jährige Mutter Agnes zum letzten Mal von einem Nachbarn gesehen. Am Montag, den 4. April, kommen Anne, zu diesem Zeitpunkt 16, und Benoit, 14, nicht zur Schule. Der Vater hat sie krank gemeldet. Also wir wissen, er hat sie bereits von der Schule abgemeldet, aber sie sollen eigentlich noch bis zu den Ferien dort sein. Aber der Vater ruft am Montag an und sagt, die Kinder sind krank. Die Freunde der beiden finden das sehr ungewöhnlich, dass sie sich auch nicht über Handy bei ihnen in irgendeiner Form melden. Am selben Abend, also am Abend des 4. April, sieht man Xavier mit seinem Sohn Thomas allein in einem Restaurant. Am Dienstag, den 5. April, will der 18-jährige Thomas bei einem Freund übernachten. Sein Vater ruft ihn jedoch an und bittet ihn, nach Hause zu kommen, da seine Mutter einen Fahrradunfall gehabt habe und im Krankenhaus liege. Thomas verlässt seinen Freund gegen 22 Uhr und die letzte SMS des Freundes geht bei Thomas um 0 Uhr ein, die beantwortet er aber dann schon nicht mehr. Ab Donnerstag, dem 7. April, scheinen dann alle Familienmitglieder außer Xavier auf allen Kanälen verstummt zu sein. Xavier selbst wird innerhalb von Nantes am 10. April zum letzten Mal gesehen. Und seit diesem Tag klebt neben dem Briefkasten der Familie ein Zettel mit der Aufforderung, alle Post an den entsprechenden Absender zurückzusenden. Am 13. April informieren dann die besorgten Nachbarn die Polizei. Denn seit anderthalb Wochen steht Agnes schwarzer Golf unbewegt auf seinem Parkplatz. Niemand geht mit den Hunden Gassi. Es ist kein Bellen zu hören. Man sieht also niemanden draußen, was sonst eigentlich normal ist. Und der sonst lebhafte Haushalt, also Schlagzeug, Musizieren, Stimmen, Lachen, Hundegebell, alles, was so in einem Haushalt mit 6 Personen oder hauptsächlich 5 am Wochenende 6 üblich ist, ist nicht mehr zu hören, es ist nichts mehr wahrzunehmen. Die Fensterläden sind seit Tagen nicht geöffnet worden und die Nachbarn sind sich sicher, dass hier etwas nicht stimmt. Als die Beamten dann vor Ort eintreffen, öffnet ihnen niemand. Da die Vermutung naheliegt, dass Gefahr im Verzug ist, lassen sie die Tür öffnen, um einen Blick ins Haus werfen zu können. Die Räumlichkeiten sind sauber und ordentlich. Die Schränke wurden geleert, die Rollläden sind im gesamten Haus geschlossen, leere Bilderrahmen hängen an den Wänden. Es macht alles den Anschein, als habe die gesamte Familie das Heim freiwillig verlassen und sei vollständig abgereist. Nichts deutet auf einen Einbruch hin, eine Entführung oder auf irgendeine andere Art von Verbrechen. Nur ein paar kleinere Auffälligkeiten, die könnten, und die Betonung liegt auf könnten, darauf hindeuten, dass etwas nicht stimmt. In den Schlafzimmern fehlt nämlich auf den Betten das Bettlaken. Alles andere ist aber vorhanden. Agnes Beatmungsgerät, das sie wegen ihrer Schlafapnoe verwenden muss, ist noch im Haus. Was kann das bedeuten? Bei Schlafapnoe handelt es sich um eine Erkrankung, bei der die Betroffenen während des Schlafs unter wiederholten Atemaussetzern leiden. Und das führt zu einem Sauerstoffmangel. Und das kann natürlich im Verlauf dieser Erkrankung, wie man sich das auch denken kann, Sauerstoffmangel ist nie gut, verschiedene Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Also zum Beispiel Herzinfarktrisiko steigt, Schlaganfallrisiko steigt, die Betroffenen sind am Tag teilweise stark übermüdet. Es kann dann auch sein, wenn das unbehandelt bleibt, dass im Schlaf ein plötzlicher Herztod eintritt. Also es gibt sehr, sehr viele zahlreiche Möglichkeiten, wie sich die Schlafapnoe auswirken kann. 2/3 aller Menschen mit Schlafapnoe befinden sich während der Phase des Sauerstoffmangels in einem Zustand, in dem sie nur sehr schwer zu wecken sind. Das liegt daran, dass der Körper in einer Art ohnmachtsähnlichen Phase ist und deswegen erstmal nicht richtig reagieren kann. 1/3 befindet sich nur in einem leichten Schlafzustand, aus dem sie sehr schnell aufwachen können. Mithilfe von Beatmungsgeräten wird dann die Sauerstoffversorgung im Schlaf und somit die nötige Erholung sichergestellt. Ein solches Gerät einfach zurückzulassen ist also möglich, aber für einen Betroffenen eher unwahrscheinlich. Außerdem sind von den 4 Autos der Familie bis auf 1 alle noch da. Das könnte man natürlich jetzt zunächst für einen Indiz halten, dass die Familie freiwillig gegangen ist. Aber die Nachbarschaft sagt, und das ist ganz wichtig, dass den Nachbarn das aufgefallen ist, beziehungsweise dass sie so weit gedacht haben, denn bei dem fehlenden Auto handelt es sich um einen Citroën C5. Und es ist bei weitem nicht möglich, in diesem Auto 6 Personen plus Gepäck plus 2 Hunde zu transportieren. Es müssten also mindestens 2 Autos fehlen. Nun spitzt sich das Mysterium um die verschwundene Familie natürlich immer weiter zu. Als einige Freunde und Familienmitglieder dann auch noch am folgenden Tag Briefe und E-Mails von Xavier erhalten, in denen er behauptet, es gehe allen gut, die gesamte Familie wäre in einem Zeugenschutzprogramm der DEA, also der US-amerikanischen Drogenbehörde, für die er selbst als Geheimagent gearbeitet haben will. Er bedauert, dass er aufgrund dieser Sache keine Kontakte zu Freunden und Familie mehr aufrechterhalten könne. Er wäre in Zukunft nicht mehr erreichbar, auf gar keinen Kanälen, und er verabschiedet sich auf unbestimmte Zeit. Und eine derart abstruse Geschichte kann und will kaum jemand glauben. Also informieren einige Freunde und Angehörige, entgegen der ausdrücklichen Anweisung Xaviers in den Briefen, niemandem etwas zu sagen, abermals die Behörden, unter anderem auch die Familie von Agnes. Wieder geht die Polizei zum verlassenen Haus der Familie. Wir haben jetzt den 15. April. Abermals kann nichts Ungewöhnliches zutage gefördert werden. Die Polizei wird noch 3-mal das Haus besuchen, ohne dass sie einen Schritt im Verschwinden der Familie weiterkommt. Das Haus wird akribisch untersucht, allerdings ist nichts zu finden, was in irgendeiner Form einen Hinweis auf den Verbleib von 6 Menschen und 2 Hunden geben könnte. Aber Agnes Familie will nicht aufgeben. Sie fordern die Polizisten auf, noch intensiver zu arbeiten, noch gründlicher zu suchen. Und so gehen die französischen Behörden dann am 21. April mit der Geschichte der verschwundenen Familie an die Öffentlichkeit, in der Hoffnung, sachdienliche Hinweise zu erhalten. Zeitgleich zu dieser Pressekonferenz besuchen Polizeibeamte zum 6. Mal das Haus der Familie Ligonnès. Abermals können sie, wie bereits zu erwarten war, im Haus nichts Ungewöhnliches feststellen. Aber dieses Mal werfen sie einen genaueren Blick in den Garten hinter dem Gebäude. Dort befindet sich eine erhöhte Terrasse direkt am Haus, von der man mit einer Treppe nach unten gehen kann. Und unter dieser Terrasse ist ein Freiraum, unter dem Erdboden liegt. Einer Beamtin fällt auf, dass diese Erde, dieser Erdboden unterhalb dieser erhöhten Terrasse frisch aufgewühlt zu sein scheint. Und das erregt ihre Neugier. Und so beginnen die Polizisten dort ein wenig zu graben. Und nach kurzer Zeit stoßen sie auf einen mit Klebeband umwickelten Müllsack. Als sie ihn an einer Ecke öffnen, ragt ihnen ein menschliches Bein entgegen. Wie man sich denken kann, in den folgenden Stunden wird das seit Tagen totenstille Haus von Ermittlern überrannt. Im Boden unter der Terrasse finden sie dann schließlich die fein säuberlich in die verschwundenen Bettlaken gehüllten, mit Kalk bestreuten und in Säcke gewickelten Leichen von Agnès, Anne, Benoît, Thomas, Arthur und den beiden Hunden. Bis auf Thomas liegen alle im gleichen Grab. Er ist Xaviers Stammhalter. Das sollte man an der Stelle vielleicht bedenken. Arthur war sein nicht-ehelicher Sohn, war wie gesagt, deswegen habe ich das am Anfang erwähnt, kein Teil der Erbfolge. Das heißt, Thomas eigentlich als sein erstgeborener Sohn, er scheint als letzter gestorben und begraben worden zu sein. Seltsamerweise weist diese traurige Auffindesituation auch ein sehr liebevolles Element auf, denn alle Toten wurden mit religiösen Objekten wie Kreuzen, Heiligenfiguren und so weiter begraben. Das heißt, jede Leiche hatte eine kleine Grabbeigabe. Xavier selbst zählt aber nicht zu den Toten unter der Terrasse. Man will jetzt natürlich erst einmal nicht davon ausgehen, dass der Vater der Täter ist. Auch wenn es natürlich naheliegend ist und es einfach der logische Gedankengang ist, den man in dem Moment hat. Aber man muss einfach auch davon ausgehen, dass der Vater zum Opfer wurde. Und so suchen die Ermittler zunächst nach anderen Lösungen. Liegt seine Leiche vielleicht an einem anderen Ort? Wurde er entführt? Oder gibt es sonst irgendwelche Hinweise? Immerhin hat er ja behauptet, Geheimagent gewesen zu sein. Hat er vielleicht irgendwelche Feinde? Hat man seine Familie vor seinen Augen ermordet, um ihm zu schaden? Und so weiter und so fort. Man darf da in dem Moment natürlich keine Vermutung in irgendeiner Form auslassen, um sich nicht in dem Naheliegendsten zu verrennen, weil das kann natürlich dann auch zu einer Fehlannahme führen. Aber egal, was gemacht wird, Xavier bleibt spurlos verschwunden. Der Schock sitzt nicht nur bei Familienangehörigen, Freunden und Ermittlern tief. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Nachricht über die ermordete Bilderbuchfamilie in den französischen Medien, denn wir müssen bedenken, hier lief gerade parallel eine Pressekonferenz, in der gerade berichtet wurde, dass die Familie verschwunden ist und zeitgleich werden die Leichen gefunden. Und das erregt eine gigantische Welle der Anteilnahme im ganzen Land. Doch der Schock hat noch nicht seinen Höhepunkt erreicht. In der darauf folgenden Obduktion wird festgestellt, dass die ganze Familie zwischen dem 3. und dem 5. April systematisch hingerichtet wurde. Der toxikologische Befund bestätigt eine hohe Dosis Schlafmittel in den Körpern der Kinder. Agnès hat keine Schlafmittel in ihrem Körper. Die Polizei stellt jedoch bei der Auswertung der Daten ihres Beatmungsgeräts fest, dass dieses am Morgen des 4. April um 3.30 Uhr manuell abgeschaltet wurde und danach nicht wieder zum Einsatz kam. Der Tod selbst trat hingegen bei allen Opfern nicht durch die Schlafmittel auf, sondern durch zwei Kopfschüsse mit Kugeln des Kalibers 22. Die Polizei rekonstruiert die Tat so, dass Agnès am 4. April das erste Opfer wurde. Es wird angenommen, dass sie durch die manuelle Abschaltung des Beatmungsgeräts in einen Zustand des Sauerstoffmangels geraten ist, aus dem sie nur schwer zu wecken war. Und den Moment nutzte der Täter, um die tödlichen Schüsse mit einem Schalldämpfer versehenen Gewehr vom Kaliber 22 abzufeuern. Sowohl Arthur als auch Anne und Benoit wurden vermutlich ebenfalls in dieser Nacht durch das Schlafmittel betäubt, um dann erschossen zu werden. Thomas starb, vermutlich als letzter, in den späten Abendstunden des 5. April. Davon ist auszugehen, weil er ja noch bei seinem Freund war und mit dem auch noch bis 0 Uhr SMS ausgetauscht hat. Aber was ist das Motiv für diese Tat? Die Polizei muss nun versuchen, eine Timeline zu erstellen, um nicht nur herauszufinden, ob wirklich Xavier der Mörder seiner Familie ist, denn der Verdacht scheint sich zu erhärten. Wir müssen das folgendermaßen betrachten. Die Grabbeigaben, die bei den Opfern gefunden wurden, lassen auf eine persönliche Verbindung zwischen Täter und Opfer schließen. Auch die bisher bekannten Umstände deuten alle darauf hin, dass Xavier zumindest die Ermordung seiner Familie geplant hat. Wir haben die Einkäufe, wir haben den Schießstand, wir haben das Abmelden. Also all diese Dinge deuten darauf hin, dass Xavier zumindest vorhatte, entweder mit seiner Familie zu verschwinden, aber auch einfach dieser Einkauf der Gegenstände, ne? Kalk wurde bei den Opfern gefunden, Plastiksäcke, darin wurden sie eingewickelt und Jutesäcke, die Schaufel. Also all das zeigt, dass eine Tat in Planung war. Ob er sie allerdings auch selbst durchgeführt hat oder ob er jemanden damit beauftragt hat, das wäre jetzt eine Frage, die es zu klären gilt. Auf der anderen Seite ist es so, dass die meisten Morde an Familien mit dem Suizid des Täters enden. Also muss auch hier davon ausgegangen werden, dass Xavier den Freitod entweder bereits gewählt hat oder noch wählen wird. Es ist also Eile geboten. Zahlreiche Familienmitglieder und Freunde weigern sich zu glauben, dass Xavier seine Familie getötet hat oder hat töten lassen. Sie glauben fest daran, dass ihm etwas Schlimmes zugestoßen ist. Doch die Ermittlungen der Polizei fördern mehr und mehr Beweise zutage, dass Xavier für den Mord in irgendeiner Form verantwortlich ist. Sie finden heraus, dass er nach den Tagen des Mordes nicht nur das Haus gründlichst gereinigt haben muss, in dem nahezu keine Blutspuren der Tat mehr zu finden sind, sondern auch die Studentenzimmer seiner älteren Kinder geräumt hat. Weder an den Bettlaken, noch an den Plastiksäcken oder am Klebeband oder in irgendeiner Form an der Verpackung der Leichen oder an den Grabbeigaben sind Fingerabdrücke oder Täter-DNA zu finden. Diese minutiöse Arbeit deutet fast auf einen professionell durchgeführten Tatplan hin. Hat Xavier also vielleicht doch jemanden engagiert, um seine Familie zu töten? Da er zuletzt am 10. April gesehen wurde, muss er, sofern er noch lebt, einen mehrtägigen Vorsprung auf die Ermittler haben. Am 22. April findet man den vermissten Citroën C5 der Familie auf einem über 1000 Kilometer entfernten Hotelparkplatz an der französischen Mittelmeerküste. Mithilfe seiner Kreditkartendaten kann Xaviers Weg mit dem Auto nachvollzogen werden. Seine Route führt ihn durch mehrere Restaurants und Hotels. Er versucht in keiner Weise unentdeckt zu bleiben. Im Gegenteil, er lässt sich blitzen. Er wird von Kameras an Geldautomaten aufgezeichnet. Er ist auf Sicherheitskameras an Tankstellen zu sehen. Er ist auf Parkplatzkameras zu sehen. Augenzeugen auf seinem Weg erkennen ihn. Er verzichtet nicht auf die Nutzung von Bargeld und hinterlässt wie bereitwillig eine genaueste Spur durch die Nutzung seiner Kreditkarte. Das ist etwas, was sehr, sehr seltsam ist, denn es hat fast den Anschein, als möchte er gefunden werden, als möchte er gesehen werden und als möchte er, dass man herausfindet, was er nach der Tat getan hat. Es hinterlässt den Eindruck, dass er fest davon ausgegangen ist, dass die Leichen seiner Familie gefunden werden und nach ihm gefahndet werden wird. Warum tut er so etwas? Das ist ein Rätsel, was ebenfalls bis heute nicht geklärt wurde, warum er sich so verhält. Am Ende seiner viertägigen Autofahrt checkt er in einem Hotel ein, um schließlich am 15. April 2011 zum letzten Mal vor einer Überwachungskamera zu stehen. Er wird hier dabei gefilmt, wie er mit dem Gewehr seines Vaters zu Fuß in Richtung Berge aufbricht. Und danach verliert sich seine Spur vollkommen. Man findet ihn weder tot noch lebendig. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Es ist unsicher, was nun passiert ist. Während die einen fest davon ausgehen, dass er sich in den Bergen das Leben genommen hat, also dass er sich dort erschossen hat, sind andere davon überzeugt, dass er in irgendeiner Form über das Mittelmeer geflohen ist und sich im Ausland ein neues Leben aufgebaut hat. In den Bergen wurde nach intensiver Suche keine Leiche gefunden. Man hat nichts in irgendeiner Form gefunden, was darauf hinweist, dass er dort gewesen ist. Das kann natürlich möglich sein, denn nicht alle Leichen, wie wir wissen, werden relativ schnell gefunden. Immerhin hat er ja auch schon eine Woche Vorsprung, denn am 22. April wird der Citroën C5 gefunden. Am 15. April wird er zum letzten Mal vor Kamera gesehen. Sind also genau 7 Tage, eine Woche. Und entsprechend kann man davon ausgehen, dass es auch Tierfraß gegeben hat an der Leiche und so weiter und so fort. Dass das Ganze dann über die Berge verteilt wurde von der dort ansässigen Fauna. Und entsprechend das nicht mehr möglich war, eine komplette Leiche zu finden. Wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder er hat sich ein Loch gegraben oder er ist in eine Berghöhle gegangen und man hat ihn nicht gefunden. Also es ist, die Möglichkeiten sind sehr, 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 sehr lang. Aber die Tatsache, dass keine Leiche gefunden wurde, das ist für viele eigentlich der Hinweis darauf, dass dieses sich zeigen vor der Kamera mit dem Gewehr in der Hand beziehungsweise mit dem Gewehr geschultert. Hier gehen auch die Aussagen auseinander, ob er das Gewehr in der Hand hatte oder ob er es in einer Tasche hatte. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Auf jeden Fall ist es relativ klar, dass er dieses Gewehr bei sich hatte. Ist das so eine Art Inszenierung? Ist diese ganze Fahrt, die er von Nantes an die Mittelmeerküste gemacht hat, ist das eine Inszenierung gewesen? Denn, und das ist von Freunden der Familie bestätigt worden, er hat gezielt die Orte abgefahren, die in irgendeiner Form etwas mit seiner Familie zu tun haben. Hat er also quasi nochmal so eine letzte Abschiedstour gemacht, ist durch die verschiedensten Orte gefahren, hat dort nochmal seine Erinnerungen aufgefrischt an seine Familie, um sich dann zu erschießen. Oder ist es, wie gesagt, eine Farce, die er hier aufgebaut hat und sagt, okay, passt auf, ich führe euch jetzt ganz gezielt auf eine falsche Fährte. Ihr sollt glauben, hier fährt ein suizidaler Mensch nochmal alle Orte ab, um sich dann nachher selbst zu richten. Andere Frage dann natürlich auch, warum dieser ganze Aufwand? Warum hat er sich dann nicht direkt im Haus erschossen und ist bei seiner Familie geblieben? Also Fragen über Fragen, Ungereimtheiten über Ungereimtheiten. Und im Endeffekt gab es seit seinem Verschwinden im Jahr 2011 immer wieder angebliche Sichtungen auf der ganzen Welt, die sogar schon zu Festnahmen geführt haben, sogar zu einem ziemlich großen Fehler, wo ein Mann festgenommen wurde, der als Xavier Dupont de Ligonnès angenommen wurde, der jedoch zum Schluss ja durch den DNA-Beweis entkräftet werden konnte und damit wurde er als Verdächtiger ausgeschlossen. Es gibt sehr realitätsferne Verschwörungstheorien im Hinblick auf seine angebliche Tätigkeit bei der Drogenfahndung der USA, im Hinblick auf seine adlige Herkunft und so weiter und so weiter. Also da gibt es ein recht großes Netzwerk, das in irgendeiner Form versucht herauszufinden, was mit ihm passiert ist. Es gab kürzlich einen Influencer, der behauptet hat, er habe ihn aufgespürt. Also dieses Thema, dieses Mysterium beschäftigt nicht nur Frankreich, sondern auch die ganze Welt. Wo ist Xavier Dupont de Ligonnès? Eins steht fest, niemand weiß, wo er ist, außer wahrscheinlich er selbst. Niemand weiß, außer er selbst, was sich zugetragen hat und ob man ihn irgendwann noch einmal dazu befragen können wird, das steht in den Sternen. Wenn ihr möchtet, lasst mich doch gerne in den Kommentaren auf Instagram wissen, was eure Theorien zu dem Fall Xavier Dupont de Ligonnès sind. Was glaubt ihr, was passiert ist? Was glaubt ihr, wo er sich aufhalten könnte? Was sind für euch die wichtigsten Indizien, die wichtigsten Informationen? Und habt ihr vielleicht selbst schon in irgendeiner Form Berührung mit diesem Fall gehabt? Wie gesagt, es gilt als eines der größten ungeklärten Mysterium der letzten Jahrzehnte. Und entsprechend bin ich da ganz gespannt auf eure Meinungen und auf eure Theorien. Ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch eine schöne Zeit und wir sehen uns dann entweder in den Instagram-Kommentaren oder wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dann, macht's gut und ciao, ciao.